Wir sind Hybriden. Wenn die Nahrung von außen nicht kommt, schalten wir das metabolische Programm auf Ernährung von innen. Unser eigener Körper ist unsere Nahrung.
Monat für Monat begleitet Harper's Bazaar die interessantesten Menschen der Welt. Und im Harper's Bazaar Fortkalender begleiten sie uns. Zum Beispiel durch den Februar. Für viele Menschen bedeutet dieser Monat Fastenzeit. Wenn das nun etwas freudlos klingt, dann möglicherweise, weil sie oder ihr noch nicht gehört habt, wie Dr. Françoise Wilhelmi de Toledo darüber spricht. Die Tochter eines Schweizers und einer Spanierin fastete als 17-Jährige das erste Mal, damals allerdings noch aus den falschen Gründen, denn sie war magersüchtig. Die junge Frau studierte wenig später Medizin mit dem Schwerpunkt auf Heilfasten und dabei lernte sie dann, dass man mit Fasten noch viel mehr erreichen kann, als einfach nur abzunehmen. Zum Beispiel den Körper von Giften zu befreien, ihn schöner und gesünder zu machen und ihn dabei zu unterstützen, sich selbst zu heilen. Françoise heiratete und stieg in das Familienunternehmen ihres Mannes ein, in die berühmte Fastenklinik Buchinger am Bodensee. Diesen Monat wird sie 70 Jahre alt und wer sie hört und erlebt, erkennt sofort, die Frau weiß nicht nur viel, sie hat auch ziemlich viel richtig gemacht. Was man beim Fasten beachten muss, wie es die Laune hebt und warum Magenknurren kein Alarm, sondern ein gutes Zeichen ist, das erzählt sie uns gleich. Herzlich willkommen im Harper's Bazaar Podkalender, liebe Françoise Wilhelmi de Toledo. Die ich jetzt im laufenden Gespräch Dr. Wilhelmi nennen werde.
Guten Tag, Frau Cassati.
Frau Dr. Wilhelmi, wie ist für die Leute, die Ihre ja sehr berühmte Klinik nicht kennen, die Atmosphäre bei Ihnen? Also ähnelt sie eher einem asiatischen luxuriösen Spa oder ist sie doch eher, wie der Name schon sagt, klinisch?
Wir sind eine Fastenklinik, eine sehr traditionelle, die existiert seit 70 Jahren, ein Jubiläum dieses Jahr. Und wir definieren uns ein bisschen als eine Mischung zwischen Klinik mit einer vollen medizinischen Pflegestruktur, ein Spa, also etwas Legeres, wo man die ganzen Massagen und Anwendungen, die es heute gibt, anbietet, aber auch ein Retreatenort, wo man zurück zur Inspiration kommen kann.
Und wie muss man sich die Stimmung bei Ihnen vorstellen? Sprich, was macht das Fasten mit Menschen? Dämpft es sie eher oder lässt es sie euphorisch oder unruhig werden? Wie ist Ihre Wahrnehmung?
Meine Wahrnehmung ist diejenige, die auch unsere Gäste, Patientinnen und Patienten widerspiegeln. Die sagen immer, Ruhe ist das Erste, so eine Art Heiterkeit in der Luft. Das ist in der Spirit der Klinik, dass die Leute entschleunigen, dass die auch ein Stimmungshoch haben. Eine Euphorie passiert es, aber ich will nicht zu viel versprechen. Das andere ist, dass man gewisse Barrieren nicht mehr hat mit Menschen. Es baut sich eine Community, Leute sprechen in allen Sprachen. Manchmal gibt es Differenzen, zum Beispiel politische Differenzen zwischen Ländern, die existieren hier kaum. Es ist gekennzeichnet durch gute Laune.
Ja.
So erstaunlich vielleicht für einige Menschen.
Erstaunlich, stellt man sich anders vor. Ja, genau. Wie sieht ein typisches Frühstück, Abendessen, Mittagessen bei Ihnen aus?
Oh, also Sie wissen, dass Fasten bedeutet, dass man das Programm wechselt. Man isst normalerweise in einem Modus Essen mit diesen drei Mahlzeiten, die Sie erwähnt haben. Und dann ändert sich der Stoffwechsel vollkommen auf den Fastenmodus. Und das Menü für einen Fastende ist das eigene Fett. Und das kommt, wenn man es braucht. Dennoch, wir geben kleine Supplementen, damit die Leute so ein Mahlzeitgefühl haben oder zumindest eine Struktur in dem Tag. Und am Morgen kriegt man ein Kräutertee mit frischen Kräutern, ein bisschen Honig, steht zur Verfügung für den ganzen Tag, so vielleicht 20, 30 Gramm, so kaum was. Aber das
muss man sich einteilen dann selber?
Ja, und weh, wenn jemand das wegräumt und die Leute hatten sich zwei kleine.
Ja, ja, klar.
Das ist ein Moment der Freude, aber auch manchmal hat man ein klein bisschen ein Tief. Die Glykämie ist nicht immer sehr stabil bei Menschen und dann mit einem kleinen Löffel sieht man die Wirkung der kleinen Sachen. Mittags gibt es eine Gemüsesuppe, frisch natürlich, nicht sehr 50, 60 Kalorien, aber schmackhaft. Und eben gibt es dieses Gefühl des Zusammenessen, treffen sich Menschen und dann am Abend ein Obstsaft, manchmal umgekehrt in der Reihenfolge. Alles ist ungefähr 250 Kalorien. Der Obstsaft ist auch frisch gepresst und muss man sehr, sehr langsam zu sich nehmen.
Ja, wie langsam?
Einige Leute essen das. Es soll ein chinesischer Spruch geben, der sagt, man muss die feste Nahrung trinken, also sie soll lange kauen, bis man sie trinken kann, und die Flüssigkeiten essen. Also wirklich kauen, solange der Speichel sie vorverdaut hat. Und auch weil natürlich, das ist das Einzige, was man schmeckt in dem Tag. Und Menschen sind da sparsam, sie genießen das. Und das ist eine der Geheimnisse des Fastens. Sie kommen in einen Zustand, wo sie minimale Sachen genießen.
Verstehe. Die meisten Ihrer Patienten, die kommen, weil sie abnehmen möchten, oder?
Das war früher so, also viel mehr so. Aber inzwischen ist das Fasten von dieser Adipositas-Ecke, die wir nie als einzige Indikation gesehen haben. Das ist in die Longevity-Ecke, die Langlebigkeit. Diese Wissenschaften, die sich beschäftigen mit der Möglichkeit für Menschen, gesund zu altern und dadurch Krankheiten, die mit dem Altern gekoppelt sind, Diabetes, Krebs, Herz- und Kreislauferkrankungen, die zu verschieben, sodass eventuell Menschen gesund sterben irgendwann mit 100. Jedenfalls, wir sind jetzt in dieser Ecke und das ist die richtige Ecke für uns. Und deswegen gibt es immer mehr jüngere Leute und völlig normalgewichtige Leute.
Okay. Ab wie vielen Jahren macht das Fasten Sinn? Was würden Sie sagen?
Wir haben so eine Grenze mit 18, weil die Idee ist, dass ein Mensch muss entscheiden können und verstehen können, was er oder sie macht. Deswegen haben wir 18, aber manchmal, wenn zum Beispiel ein Adolescent eine richtige Indikation hätte, sagen wir eine schlimme chronische Erkrankung, dann würde man eine Ausnahme machen in Begleitung von einer Person der Familie zum Beispiel.
Sie selber waren ja, glaube ich, 17, als Sie das Fasten entdeckt haben, oder?
Ja, aber ich habe nicht in eine richtige Fastenklinik gefastet. Ich habe ein Buch gelesen und das war diese Stimmung von den 68, Mai 68. Ich war sehr, sehr impliziert in diese Bewegung. Das hat nicht so sehr die Revolution Sache, aber mehr die Öffnung und die Öffnung zu so vielen neuen Sachen, die einfach auf uns gekommen sind. Das war die Meditation, das war die Umweltbewusstsein, Pollution zum Beispiel, erst einmal gehört, Feminismus, die Kontrazeption, die gesunde Ernährung und das Fasten. Und da habe ich das da entdeckt durch jemanden und ein Buch. Und ich habe gesucht, wo kann ich einen Arzt finden, der mich betreut? Und da war niemand. Dann habe ich das selber gemacht. Das heißt, ich habe aufgehört zu essen. Ich war aber 17, also ein junger Mensch, der einigermaßen gesund war, außer gewisse Essstörungen. Und da war ich wirklich in der Euphorie. Und das war ein Erlebnis, das ich in meinem Leben nie vergessen habe. Nur die Landung war extrem schwierig. Und deswegen, als ich die Buchinger-Wilhelmi-Klinik kennengelernt habe, habe ich gemerkt, aha, da gibt es einen Ort, wo es eine medizinische Struktur, aber auch eine lange klinische Tradition. Und die Menschen achten nicht nur auf das Gewicht oder auf den Körper, sie achten auch auf den Geist, auf die Stimmungslage der Person, auf die Stabilität, emotionale Stabilität. Und wenn ich da gewesen wäre, dann hätte sicherlich jemand mir zum Psychologe geschickt. Also die Landung war schwierig. Ich habe durcheinander gegessen, ganz einfach. Und dann zerstört man die Wirkungen.
Weil man sich das irgendwo unbewusst wiederholen will, was man in Anführungszeichen verpasst hat wahrscheinlich, oder?
Vielleicht ist das das. Oder man hat im Grunde genommen keine richtige tiefe Transformation gemacht. Man war nur in dieser Entdeckung. Wie kann es sein, dass 16 Tage nur mit Wasser und Tees ich leben kann? Ich verstand natürlich die ganze Physiologie, nicht die ganze Biochemie und die ganzen Vorgänge, die man heute wirklich gut versteht. Das ist keine Magie, kein Zauber.
Denn das, was man natürlich als Laie ein bisschen denkt, ja, also man denkt, man kann so gar nicht überleben oder der Körper schafft das nicht 16 Tage lang.
Ja, weil die Menschen sehen so ihr Auto und sie denken, aha, mein Auto würde funktionieren, wären 2 Monate ohne Tankstelle, ohne zu tanken. In Wahrheit sind wir Hybridautos, wenn wir das Auto ein Beispiel weiterführen. Wir sind Hybriden. Wenn die Nahrung von außen nicht kommt, schalten wir das metabolische Programm auf Ernährung von innen. Und unsere Fettreserven und auch, wir können auch Eiweiß rezyklieren, wir haben ein klein bisschen Zucker in dem Körper. Und dieses ist unsere Nahrung, unser eigener Körper ist unsere Nahrung. Das machen alle Tiere. Wenn Sie einen Zugvogel sehen, der in die warmen Länder geht, mal vielleicht 2000 Kilometer fliegen muss, bei extremer körperlicher Aktivität. Dieser Vogel ernährt sich und trinkt nur aus seinem Körper sozusagen. Der Körper kann schrumpfen und dann wird wieder aufgebaut in der Zeit nach dem Fasten. Aber während des Fastens werden die geschädigte und veraltete Zellen, Zellstrukturen eliminiert in beschleunigter Art und Weise. Und dann werden zum Beispiel Stammzellen stimuliert, die, wenn die Nahrung wieder kommt, poppen diese Stammzellen auf. Und ein Gewebe wird durch diese Verjüngung, eine Stammzelle ist wie eine Zelle eines Fötus, ganz neu, ganz jung, auch neue Synthesen. Also man baut seinen Körper, man re-expandiert seinen Körper und baut es wieder auf. Und deswegen ist diese Zeit nach dem Fasten auch sehr, sehr wichtig. Die bereiten wir aber auch während des Aufenthaltes. Und die Symbolik, Sie haben am Anfang vom Februar gesprochen. Ich glaube, in der Religionen ist diese Verjüngung oder beziehungsweise diese Elimination von Altem ist die Symbolik der Fastenzeit. Und dann kommt Ostern bei den Christen und dann das neue Leben. Und das ist sehr interessant zu sehen, dass die Symbolik der Religion sehr oft gut beobachtet wurde mit den tatsächlichen physischen Wirkungen.
Mhm. Wer darf bei Ihnen zum Fasten kommen und wer darf es nicht? Ich nehme mal an, für jeden ist es nicht geeignet, oder?
Jeder Mensch kann etwas tun, gerade in unserer Klinik, wenn ein Arzt, weil jede Person wird von einem Arzt eine Stunde gesehen am Anfang, wo man sich einen Eindruck macht über den, also Alter natürlich, Ernährungszustand, Gewicht, eventuelle Krankheiten. Und dann kann der Arzt schon sagen, also Fasten ist ein zu schwerer oder zu intensiver Reiz. Der Mensch ist noch nicht in der Lage zu reagieren, dann machen wir andere Ernährungsstrategien, zum Beispiel intermittierendes Fasten und Kurzfasten von einigen Stunden und dann eine Reduktion in Kalorien und vielleicht in gewisse Makronährstoffe wie zum Beispiel proteinarm, kohlenhydratarm. Das macht einen Reset des Stoffwechsels für eine gewisse Periode. Und so, man hat immer eine Alternative. Aber im Prinzip jeder Mensch hat das Programm des Fasten in sich. Und dann ist es nur eine Frage der Adaptation, je nach Zeit. Auch es gibt manchmal Menschen, die zu kurz kommen und dann diese Übergänge in die Fasten, in das Fastenstoffwechsel sind die ersten 2-3 Tage, lohnt sich nicht. Wenn man so für kurz, dann macht man eine Reduktionsdiät und man sonst das ganze Programm. Und die einzige Kontraindikation ist, wenn Menschen wirklich zu mager sind oder schon einen riesen Muskelabbau gehabt haben oder Krankheiten haben, die dann wirklich eine Behandlung brauchen, die man nicht mehr aus der eigenen Heilungskraft bekommen kann.
Ja, Sie haben gerade gesagt, manche Menschen kommen zu kurz. Wie viel Zeit sollte man Minimum denn einplanen für so eine Heilfastenkur?
Also wir haben Pakete, das ist 10 Tage, 2 Wochen, 3 Wochen, 4 Wochen. In dieser Zeit muss man aber 2 Tage der Übergang am Anfang, wo man so die Nahrung reduziert und dann 4 Tage der Nahrungswiederzufuhr progressiv, weil diese Zeit ist unglaublich wichtig. Und die Zeit ist abhängig der Indikation. Also jemand, der ein sehr starkes Übergewicht mit Diabetes, mit Bluthochdruck, mit Fettstoffwechselstörungen, diese Person sollen im Prinzip dieses 3- oder 4-Wochen Paket nehmen.
Okay, das ist aber auch die längste Phase, die Sie empfehlen, 4 Wochen, ja?
Es gibt manchmal einzelne längere Fastenperioden, sind Ausnahmen. Aber wir haben Menschen, die manchmal bis 40 Tage fasten. Es muss aber eine Indikation und es muss auch eine gewisse emotionale Stabilität und einen guten Grund haben, aber das sind Ausnahmen. Wir haben je nach Indikation eben Zeiten. Jemand, der will nur ein Reset, also wieder zu guter Stimmung kommen, so das Gefühl haben, meine Kräfte werden erneuert und auch meine Perspektiven. Ich habe wieder Drive. Das mit 10 Tage bei einem gesunden, relativ junger Mensch, das kann schon eine gute Wirkung machen. Die meisten Leute, die zu kurz kommen, sind enttäuscht. Einmal, dass sie in den Fastenmodus sind, dass der Stoffwechsel umgestellt ist, dass man keinen Hunger mehr hat, dass diese innere Beruhigung kommt, dann hat man meistens Lust, weiterzumachen.
Okay, denen ist es zu kurz, mit anderen Worten.
Ja, so erstaunlich. Und die sagen, ich hätte nie gedacht, dass ich in der Lage bin, mehr als 12 Stunden keine Nahrung zu mich nehmen. Aber jetzt merke ich, es wäre so schön, dass es kann weitergehen.
Diese ersten Tage, die sind ja bekanntlich die härtesten. Die Zeit der Umstellung. Gibt es da besondere Maßnahmen? Ich will es jetzt nicht Tricks nennen, dazu ist es zu wissenschaftlich, was Sie machen. Aber gibt es besondere Anwendungen, die einem einfach helfen, ja, vielleicht sich abzulenken oder was auch immer passiert im Körper, ihn zu beruhigen oder vorzubereiten? Wie gehen Sie da vor?
Wir können natürlich das mildern mit einem ganz großes Angebot an Anwendungen. Das können so Energieanwendungen, zum Beispiel entweder Psychologie oder gewisse Anwendungen, die auch die Menschen zur Ruhe bringen. Aber es können andere stimulierende Wirkungen haben, denn einige Menschen sind müde, andere sind ein bisschen überdreht. Einige haben gewisse Schmerzen, wie zum Beispiel leichte Kopfschmerzen oder ein bisschen Lendenwirbelsäule-Schmerzen. Also sind einige gut behandelbare Beschwerden, die kann man also dann in Anspruch nehmen. Aber Otto Buchinger, der Gründer unserer Kliniken, er sagte immer, gut zu reden, Mut machen und die Menschen zuhören, weil viele der Menschen kommen mit Ängste und wenn die abgebaut werden, dann sind diese ganze erste Mal anfängliche Schwierigkeiten sehr, sehr leicht zu überwinden.
Verstehe.
Und dann treffen Sie andere Menschen, die zum Beispiel sagen, ach, ich bin am 15. Fastentag und die sehen, sie sind in der Gruppe A, das heißt eine schnellgehende Gruppe und fühlen sich pudelwohl. Und das gibt natürlich den Novizen viel Beruhigung.
Verstehe, ja. Was ist eigentlich Hunger, Frau Dr. Wilhelmi? Was signalisiert der Körper damit?
Hunger ist ein sehr subtiles Mechanismus, der uns einfach sagt, du brauchst jetzt Nahrung, besonders Kalorien, aber auch gewisse Makronährstoffe wie Proteine oder Zucker oder Fett. Und das ist ein wertvolles Signal. Er ist aber in der Entwicklung der Menschheit und der Geschichte der Erde gekoppelt an Gefahr. Gefahr, zu mager zu werden und eventuell zu sterben. Und diese Koppelung von dem Hungergefühl mit das Gefühl, das ist schlimm, ich muss was machen, den haben wir noch. Wir Supermärkte, Leute, wir Menschen, die Übergewicht haben in unseren Zeiten. Und diese Koppelung macht, dass Menschen mögen nicht Hunger haben. Und das nutzt natürlich die Werbung, jedes Mal, dass sie ein bisschen Hunger haben. Und ich sage, für unsere Zeit ist der Hungergefühl ein positives Signal. Er zeigt, du hast nicht zu viel gegessen, dein Verdauungstrakt ist bereit für die Aufnahme und für die Verarbeitung von Nahrung von außen. Lass es ein bisschen dauern, bis es ein schöner, gesunder Hunger ist.
Also Magenknurren einfach ein paar Mal ignorieren, bis es sich richtig schön...
Oder wahrnehmen und sagen, super. Der Körper reinigt sich in diesen Zustand, wenn wir in diesen Hungergefühl kommen. Es darf nicht zu akut werden und wirklich dann man das sich auf die Nahrung dann stürzt, das ist nicht gut. Aber einfach sagen, okay, schön, das ist leer in meinem Magen und jetzt reinigt sich das ganze System und bereitet sich auf die Nahrungsaufnahme. Ich kann mich freuen und die Belohnung ist, dass alles besser schmeckt, wenn sie hungrig sind. Eine einfache Sache, oder ein Glas Wasser, wenn sie durstig sind. Das schmeckt fabelhaft. Und das Letzte, wenn sie den Hungergefühl wahrgenommen haben und gezähmt haben, dass sie damit leben, dann spüren sie die Sättigung wieder gut. Und das ist natürlich wertvoll für die Erhaltung eines normalen Gewichtes.
Und um in diese Phase wieder reinzukommen, haben Sie vorhin gesagt, bedarf es auch gewisser Vorbereitung. Also ich nehme mal an, man fängt langsam dann wieder mit festerer Nahrung an, oder wie gleitet man quasi aus der strengen Fastenphase raus wieder?
Wir haben der letzte Fastentag, da wird die Suppe konsistenter, die hat mehr Kalorien und man bekommt auch tagsüber schon einen Apfel oder einen Apfelkompott und 3-4 Nüsse. Also sie lachen und die Leute lachen, aber wenn sie, sagen wir, 10 Tage gefastet haben und eine Nuss oder einen Haselnuss in den Mund nehmen und kauen, das ist ein Feuerwerk von Gefühlen. Also wir versuchen, dass die Menschen das genießen, jetzt das Essen langsam kauen und wirklich den Genuss ziehen aus kleinen Mengen auch. Und dann nächsten Tag sind 800 Kalorien und das machen wir differenziert. Wenn ein Mensch zum Beispiel kommt wegen einer chronisch entzündlichen Erkrankung, zum Beispiel Arthritis, Polyarthritis, dann gibt es spezielle Komposition der Mahlzeit, oder mit einem Diabetes Typ 2, dann ist es noch eine andere Komposition, mehr eine sogenannte ketogene Ernährung, wo sehr, sehr wenig Kohlenhydrate. Also man kann diese Zeit modulieren, 800 Kalorien, nächsten Tag 1000, nächsten Tag 1200 und der letzte Tag geben wir an. Aber es gibt Situationen, gewisse Indikationen, wo man einen viel langsameren Aufbau machen wird. Wir nennen das Aufbau oder Regeneration, weil das ist die Zeit, wo diese Stammzellen, die aktivierten Stammzellen, so die Gewebe wieder reexpandieren würden, die neue Synthesen kommen. Und man will natürlich so gesund wie möglich die Nahrung geben und so langsam die kauen.
Ja.
Es gibt einen anderen Aspekt, ist, dass der Mikrobiom, Sie wissen, diese Riesenmenge Mikroorganismen, die wir in unserem Körper haben, ganz besonders im Verdauungstrakt. Während des Fastens haben die Bakterienfamilien, die sich von der Nahrungsresten ernähren, die sind zurückgegangen, weil sie kriegen nichts beim Fasten, der Verdauungstrakt ist stillgelegt. Und dagegen haben sich die Bakterien vermehrt, die sich von den Geweben des Gastes, also von den Darmwänden zum Beispiel, ernähren. Und diese werden befreit durch diese Mikroorganismen von den veralteten Zellen und den veralteten Strukturen. Und diese entwickeln sich. Und so, wenn man wieder sich ernährt, möchte man ein Mikrobiom aufbauen, dass es so gesund ist wie möglich. Und da hat man sozusagen wieder eine Reset-Chance. Und deswegen sich wirklich optimal ernähren, nur mit biologischen Nahrungsmitteln und die sehr gut verdauen, da achten wir drauf.
Wie oft fasten Sie persönlich im Jahr?
Wenn ich jünger war, habe ich länger und öfters gefastet. Also ich sehe meine Söhne zum Beispiel jetzt an der Leitung der Kliniken und meine Nichte, die fasten locker 2 Wochen. Und dann manchmal auch sogar, weil sie natürlich in der Fastenbrühe-Topf gefallen sind, wenn sie jung waren, wie Asterix. Genau. Die können auch manchmal sogar berufsbegleitend das machen. Aber ich faste 12 Tage immer. Und das mache ich nicht einmal in unsere Kliniken meistens, sondern in eine sehr, sehr einfache, aber sehr schöne ökumenische Gemeinschaft in der Schweiz.
Okay, weil Sie ansonsten bei der Arbeit sozusagen wären, gell?
Ja, und weil das ist so für mich die Pause. Ich habe immer eine Gruppe, die ich medizinisch betreue, und das ist eine betende Gemeinschaft. Und diese Dimension, der spirituelle Dimension, diese inspirationellen Dimension, aber da in dem Fall richtig Gebet und Exerzitien, kann man wirklich sagen. Mir gibt es sehr, sehr viel, weil ich jemand bin, die wirklich die christliche Tradition und besonders die Bibel liest und sich nährt von dem. Und so ist es meine 2 Lieblingstätigkeiten, Fasten und Beten. Und aber die dritte Lieblingstätigkeit ist natürlich Essen und Sonstiges.
Fasten Sie denn immer zum gleichen Zeitpunkt? Also haben Sie immer einen bestimmten Monat, in dem Sie das tun? Oder ist das eigentlich davon unabhängig?
Ich faste immer im Sommer, weil in dieser Gemeinschaft gibt es sehr viele Luftzüge und die schöne Saison, die warme Saison ist die beste.
Okay.
Aber sonst mache ich immer kein Fasten, aber eine sehr, sehr restriktive Ernährungsform in März, April, denn ich eine Birkenallergie habe, die nur einen Monat dauert und da bin ich symptomfrei, wenn ich diese extreme restriktive Diät mache. Die kann ich in der Klinik machen, aber nicht, also berufsbegleitend natürlich. Und dadurch, also die ganze chronische entzündliche Erkrankungen und Allergien zählt dazu. Arthritis, Colitis, Gastritis, Neurodermitis, alles was mit Itis zu Ende geht, gehen zurück. Alle Schmerzen im Körper gehen zurück im Fasten. Das erklärt man, aber man weiß die Mechanismen. Aber das ist eine Charakteristik des Fastens. Im Übrigen der Gründer Otto Boehringer kam zum Fasten durch eine Art Polyarthritis, der ihn praktisch zum Krüppel gemacht hatte. Und er 19 Fastentage, allerdings damals mit Wasser nur, haben ihn völlig geheilt.
Wow.
Für immer.
Wundern Sie sich manchmal, da Sie das alles wissen und ja auch tagtäglich erleben, dass nicht mehr Leute das machen?
Aber wirklich, da haben Sie völlig recht. Und alle Menschen, die hier kommen zum ersten Mal und das erleben, sagen, aber warum wusste ich das nicht? Warum haben mir die Leute gesagt, es wäre gefährlich oder du würdest leiden? Das ist, glaube ich, liegt es daran vielleicht, dass die Menschen nicht ermutigt sind und besonders daran, dass wir eine Medizin heute haben, die Wunder bewirkt in einzelnen Fällen, aber die nur für Medikamenten, Geräte, die Bildgebung, zum Beispiel MRTs und diese sehr, sehr potente Geräte und chirurgische Angriffe, das ist die Medizin von heute. Und die 6-7 hochpotente, nicht pharmakologische, nicht chirurgische Interventionen wie Fasten, die haben keinen Platz in unserer heutigen Medizin. Die Menschen müssen sie wieder entdecken durch einen Podcast, wie Sie machen, oder durch Kommunikation oder durch Bücher. Da kommen die Leute selber dazu und die jüngeren Ärzte. Zum Fasten zählt gesundes Essen, gesundes Schlafen. Der Schlaf ist wie das Fasten eine volle Funktion der Reinigung und der balancierende Emotionen. Dann gibt es Achtung auf das Environment, das aus der Umwelt, in dem man lebt, außen, aber auch drinnen in den Häusern. Und dann die körperliche Aktivität natürlich, aber auch die ganze Anwendungen, Massagen und so nutzen die Menschen viel zu wenig. Es gibt heute viele Therapeuten, Physiotherapeuten, Masseuren, die exzellent sind und die kommen nach Hause. Das tut enorm gut. Dann das emotionale Gleichgewicht natürlich, dass man zum Beispiel durch Psychotherapie und gewisse Verfahren schon in dem Unterricht der medizinischen Studenten drin hat. Aber man geht sehr, sehr schnell zu Pillen. The magic bullet, wie die Amerikaner sagen, die Symptome sofort eliminieren.
Ja, und auch gibt's, wenn man ein bisschen recherchiert, immer diese eine Formulierung, unter der man sich als Laie nicht so wahnsinnig viel vorstellen kann. Da wird gesagt, ja klar, Fasten, unheimlich gesund für Sie, aber nur unter ärztlicher Aufsicht. Und dann weiß man eben, wie gesagt, nicht so unbedingt, was das sein soll, ja, oder wie das sein soll. Also, weil man sich ja ausrechnen kann, gut, wenn ich jetzt einen Termin mache, gehe ich halt zum Arzt und das war's dann mit der Aufsicht sozusagen, ja. Der erklärt mir dann Dinge und dann bin ich wieder allein mit meinem Wasser und meiner Suppe.
Ja, also man kann den Ärztinnen und Ärzten nicht böse sein, weil sie das nicht studieren in der Schule. Und nur die Jüngeren sind jetzt neugierig und wollen sich selber ausbilden. Aber sonst zu einem normalen Arzt, der sonst sehr gut sein kann, da werden sie nichts über Fasten erfahren oder selten. Und das bedeutet, wir sagen bei Menschen, die Krankheiten haben, Und wenn Sie wollen, kann ich Ihnen ein paar nennen. Aber die zum Beispiel Medikamente nehmen, fast alle Leute, die krank sind, die müssen unbedingt unter ärztlicher Aufsicht sein. Und sonst ist es wie ein Kind gebären. Sie gehen auch in eine Klinik oder in ein Krankenhaus, um ein Kind zu gebären, obwohl es völlig normal ist, wegen der Sicherheit, weil man vielleicht verlernt hat, hinter einem Baum ein Kind zu und dann zurückkommen mit dem Kind in dem Arm, wie mein Großvater mir erzählte von Haitianerinnen damals vor einem Jahrhundert. Man hat es verlernt. Das Fasten ist eine völlig normale Funktion des Körpers. Aber dadurch, dass man es verlernt hat, dann geht man in eine Struktur, wo es Professionelle gibt, die sich da spezialisiert haben. Aber es gibt einen riesen Mangel an Kräfte oder an normale Ärztinnen und Ärzte, die das anbieten oder folgen könnte, gerade bei Menschen, die noch nicht so richtig akute Erkrankungen haben. Man hatte auch die Möglichkeit jetzt, kürzere Reset-Programms, die gewisse Wirkungen wie das Fasten anbieten. Wir haben selber jetzt eine Box mit Suppen gemacht. Kalorienmenge ist ein bisschen höher als in der Klinik, aber da ist eine Begleitung per Internet. Und das kann man also als eine, wir nennen das eine Fastenbox, da sind die Versuche, Menschen zu versorgen, die eben nicht die Zeit oder die Finanzen haben, nun in eine Klinik hinzugehen.
Ja, mit all dem Wissen, was Sie angesammelt haben, ernähren Sie sich immer gesund?
Ja, das ist eine der großen Dankbarkeiten, die ich habe, weil ich war wirklich essgestört, bulimisch, als ich 16, 17, 18 und lange Zeit danach, aber immer weniger. Jetzt ist dieses kuriert für immer. Und ich predige so lange die gesunde Ernährung, das mache ich selber. Und Fasten sowieso. Vieles, was wir predigen in der Klinik, eben enden wir dabei, dass wir das selber tun, weil wir sind überzeugt, dass es gut ist. Und auch ich sehe die nächste Generation. Auch mein Mann fastet sehr, sehr lange zum Beispiel. Und also mit der Nahrung haben nicht alle es einfach danach, weil das Angebot für den durchschnittlichen Menschen sind nicht gesund, diese Industrienahrung. Aber mit dem Fasten können sie immer einen Reset machen. Und dann mindestens rettet man schon viel, dass man zum Beispiel regelmäßig 5 Tage mit diesen Angeboten macht, einmal pro Jahr vielleicht ein richtiges Paket von 2 Wochen und dann oder mehr und vielleicht jeden Tag das intermittierende Fasten. Das bedeutet eine Fastenzeit über die Nacht, die von 10 bis 16 Stunden dauern kann. Und das erlaubt, dass viele falsche Ernährungsweisen zumindest ein bisschen korrigiert werden.
Nun weiß ich ja, dass Sie diesen Monat im Februar einen runden Geburtstag feiern. Wie sieht es denn mit Ihrer Geburtstagstorte aus? Ist die auch gesund?
Oh nein. Nein, das bereiten meine Söhne. Insofern, dann nee. Also Geburtstage und auch Restaurant, wenn man zu einem guten Restaurant da, für mich, die guten Restaurants haben meistens eine gesunde Ernährung im Übrigen. Aber da guckt man nicht auf die Menge oder ich genieße noch eine gute Torte, das ist überhaupt keine Frage. Oder ein Foie Gras, leider, das ist mein Péché Mignon und andere Dinge. Aber in dem Alltag kommen sie nicht vor. Das sind spezielle Festen. Und ein jesuitischer Freund von uns sagt immer, wer das Essen nicht schätzt, ist des Fastens nicht wert.
Das ist schön. Das ist ein schönes Schlusswort, Frau Dr. Wilhelm. Ich danke Ihnen für dieses wirklich aufschlussreiche, interessante Gespräch.
Ich danke Ihnen auch sehr, weil, wie Sie selber gesagt haben, das ist die Möglichkeit, Menschen zu informieren, dass es diese viele nicht pharmakologische Interventionen gibt, die so gut tun.
Ja, herzlichen Dank.
Danke Ihnen.
Das war der Habers Bazaar Podkalender im Februar. Wir danken fürs Zuhören und freuen uns schon auf die nächste Folge im März. Auf habersbazaar.com und überall, wo es Podcasts gibt.